Interview.
Viktor Marek Lake ist seit 20 Jahren Beauftragter für Minderheitenfragen. Anfangs für den Vojevoden von Allenstein, heute für den Marschall von Ermland-Masuren. Er ist auf sehr vielen Veranstaltungen der nationalen Minderheiten zu Gast. Dieses Jahr zum Beispiel auch auf dem Tag der Minderheiten und dem Ostpreußischen Sommerfest. Das folgende Interview mit ihm entstand bei der 20-Jahr-Feier der Gesellschaft der deutschen Minderheit in Neidenburg am 28. Juni.
Wie lange sind Sie inzwischen Minderheitenbeauftragter und wie hat das begonnen?
Rzeczywiście to mija 20 lat w tej chwili, jak jestem pełnomocnikiem wcześniej wojewody olsztyńskiego, a obecnie marszałka województwa do spraw mniejszości narodowych i etnicznych. To była dość zaskakująca decyzja ówczesnego wojewody, żeby powołać mnie na pełnomocnika do spraw mniejszości narodowych. Ja dowiedziałem się, prawdę mówiąc, z gazety o tym. Natomiast chcę przypomnieć tamten czas, to był rok 94. Dużo stowarzyszeń niemieckich powstało wtedy w naszym województwie i bardzo też była aktywna mniejszość ukraińska. I zarówno mniejszość niemiecka, jak i ukraińska chciała mieć swojego przedstawiciela przy wojewodzie. A wojewoda, ówczesny dr Janusz Lorenc, zaproponował takie rozwiązanie, że znalazł Mazura, jeszcze w dodatku ewangelika, któremu zaproponował, żeby był pełnomocnikiem. I nikt nie mógł mi nic zarzucić, dlatego że ja rzeczywiście byłem z mniejszości. Ale co najważniejsze, że dzięki temu, że ja byłem znany w środowisku mazurskim, warmińskim wcześniej, to zostałem przyjęty pozytywnie, a także środowisko ukraińskie mnie zaakceptowało.
Was war die Grundlage, der Zweck der Einrichtung dieser Stelle?
Gdzie cała istota rzeczy była? Otóż wojewoda sformułował moje zadanie następująco, że mają mniejszości narodowe i etniczne w naszym województwie czuć się dobrze. A my jako władza państwowa jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby taki klimat stworzyć, wzajemnego zaufania. I udało nam się zbudować tę dobrą atmosferę wzajemnego zaufania między mniejszościami a władzą publiczną. To jest nas wszystkich dobra robota, powiedziałbym. Natomiast pełnomocnik marszałka, wojewody jest od stworzenia pewnego klimatu, ale chcę też powiedzieć, że to nie jest tak luksusowo, że nie mamy żadnych problemów.
A propos problem, welche gab es denn in diesen 20 Jahren?
Jeśli chodzi o mniejszość niemiecką, pierwszym podstawowym problemem wieloletnim to był brak nauczania języka niemieckiego w szkołach. I wszystkie próby ze strony stowarzyszeń niemieckich, jak i ze strony władzy państwowej kończyły się niepowodzeniem. Było bardzo dużo projektów, pomysłów na zorganizowanie szkolnictwa, ale zabrakło z obydwu stron pełnej woli, żeby to zrealizować. Ale dzisiaj możemy powiedzieć, że udało się po tylu latach jednak utworzyć klasy z językiem niemieckim nauczania. Przewodnicząca przecież Niemieckiego Stowarzyszenia Mniejszości Niemieckiej, Sabina Wylęgowska, jest tego najlepszym przykładem. Ona jest nauczycielem języka niemieckiego. Prowadziła pierwsze lekcje tutaj w szkołach w powiecie nidzickim języka niemieckiego. I dzisiaj mamy także te klasy z językiem niemieckim w powiecie biskupieckim w kilku szkołach wiejskich. To, co przez wiele lat nam się nie udawało, jeśli chodzi o nauczanie języka niemieckiego jako języka ojczystego, dzisiaj jest faktem w naszym województwie. I to jest na pewno duży sukces.
Was schätzen Sie als den größten Erfolg Ihrer Arbeit?
To, co ja oceniam osobiście za największy sukces, to jest to, że mniejszość niemiecka dzisiaj w naszym regionie czuje się u siebie. Nie czuje się obca, nie jest dyskryminowana, realizuje własne programy kulturalne, oświatowe i tak dalej. To, że czują się dobrze i że proponują różnego rodzaju projekty dla wszystkich mieszkańców, tak jak tutaj w Nidzicy. To nie jest tylko adresowane do mniejszości niemieckiej, to jest adresowane do wszystkich mieszkańców miasta czy powiatu nidzickiego. I podobną sytuację mamy w Olsztynie i wielu, wielu innych, czy w Lidzbarku, czy w Bartoszycach. Dzisiaj możemy powiedzieć tak, mniejszość niemiecka po pierwsze nie czuje się dyskryminowana, po drugie czuje się współgospodarzami regionu, i czuję się dumna z własnej kultury i tę kulturę niemiecką pokazuję dla wszystkich mieszkańców województwa.
Sie haben heute gesagt, in der Wojewodschaft herrsche ein feines Klima für Minderheiten. Das war aber nicht immer so.
Ludność w każdym miejscu na świecie, ale także i tutaj u nas, jest traktowana jako pewien element polityki globalnej. I kiedy relacje na szczeblu państwa między Polską a Niemcami były inne, były nieprzyjazne, to i ta ludność niemiecka, tutaj mniejszość niemiecka, i też ponosiła pewne koszty tej polityki. Dzisiaj na szczęście mamy zupełnie inną sytuację. Dzisiaj ta współpraca gospodarcza spowodowała, że fobie antyniemieckie w polskim społeczeństwie są marginalne. dlatego że wielu Polaków robi dobre interesy po prostu z Niemcami i to jest najlepszy sposób na przyjaźnie, kontakty i współpracę.
Dieses Klima ist sicher auch mit ihr Verdienst. Wie sieht es aber mit der Meinung zu den ehemaligen Einwohnern etwa der Landsmannschaft Ostpreußen aus?
Kiedyś Landsmannschaft Ostpreußen był postrzegany w Polsce jako organizacja rewanżystowska, która taki był stereotyp, że ona chce odzyskać Prusy Wschodnie dla Niemiec i chce zmiany granic. Dzisiaj doskonale wiemy, że to jest nieprawda, że Landsmannschaft Ostpreußen we współpracy z wieloma stowarzyszeniami ziomkowskimi tutaj na terenie Warmii i Mazur realizuje bardzo dużo dobrych, ciekawych programów kulturalnych, współpracy partnerskiej miast i gmin. I dzisiaj mamy do czynienia z rzeczywistą współpracą, a ta współpraca powoduje, że wzajemne zaufanie jest zbudowane.
Dennoch gibt es immer noch Aktionen wie die Flugblätter beim Ostpreußischen Sommerfest dieses Jahr und Texte wie die dort abgedruckten.
One właśnie były w tym starym duchu jeszcze pewnego rewanżyzmu, starych stereotypów przed 20, 30, 40 lat, które panowały w polskim społeczeństwie, czyli antyniemieckości. Na szczęście, chcę jasno podkreślić, że to są grupy radykalno-prawicowe w Polsce, które istnieją, natomiast są grupami marginalnymi. Na szczęście oni ze swoją ideą polityczną, ze sposobem rozumienia świata, to jest cały czas filozofia XIX-wieczna. Państw narodowych, które we własnym sosie będąc mogą zbudować świetlaną przyszłość dla narodu. To jest nieprawda. Dzisiaj przy otwartych granicach każdy kraj, który spróbuje się zamknąć we własnych granicach, przegra. Przegra rozwój cywilizacyjny i będzie marginesem cywilizacyjnym, gospodarczym każdego regionu. Owszem, rzeczywiście zdarzają się takie sytuacje, ale na szczęście też władza polityczna na każdym szczeblu w Polsce krytykuje tego rodzaju zachowania jako zachowania niezgodne po pierwsze z prawdą, po drugie powodujące, budzące emocje, a czasami i próbujące zbudować nienawiść.
Das war Viktor Marek Leik, der Beauftragte des Marschalls von Ermland-Masuren für Fragen der nationalen und ethnischen Minderheiten und Chef der Kanzlei des Sejmiks der Woiwodschaft. Das Interview entstand bei der 20-Jahr-Feier der Gesellschaft der deutschen Minderheit in Neidenburg am 28. Juni.
Beitrag.
Mitte Juni trafen sich in Allenstein ehemalige Studierende der Europastudien des Europa-Instituts Klaus Mehnert in Königsberg. Die Begegnung organisierte Joanna Szymańska aus Morungen für ihre Kommilitoninnen und Kommilitonen. Wir haben die Gelegenheit genutzt und einige Teilnehmer zum Europa-Institut, den Studiengängen und zum kleinen Grenzverkehr zu befragen.
Europa-Institut Klaus Mehnert. Woher kommt der Name? Wer war Klaus Mehnert? Dazu Christian Welscher, der seit etwa 8 Jahren das Institut in Königsberg leitet.
Klaus Mehnert war ein politischer Berater von verschiedenen Bundeskanzlern, von Konrad Adenauer bis Helmut Schmidt. Er war Berater in Ostfragen, Berater in Russlandfragen. Er ist zweisprachig aufgewachsen, ist in Russland geboren, hatte deutsch-russische Eltern und ist lange Zeit in Deutschland dann auch gewesen, hat dort in Stuttgart als Professor gearbeitet und ist bei uns der Mentor, weil er symbolisch steht für die Völkerverständigung, für die Verbindung zwischen Ost und West und Russland und Europa.
Welche Idee steckt hinter dem Europa-Institut und was kann man dort studieren?
Die Philosophie war, in Kaliningrad als Brückenstandort zwischen Russland und Europa einen deutschsprachigen Studiengang aufzubauen in Europastudien. Das Studienziel heißt Europa verstehen, das heißt nicht nur die Europäische Union, sondern Europa als Ganzes verstehen in verschiedenen Facetten. Wir haben Studienfächer europäische Politik, europäische Wirtschaft, europäisch-russische Beziehungen, europäische Kultur und ein Sondermodul zur Ostsee-Kooperation. Das heißt, wir sind ein interdisziplinärer Studiengang, der sich an Studenten aller Fachrichtungen weltweit richtet.
Ist das Institut selbstständig oder an eine Universität angeschlossen?
Es ist ein Institut der Technischen Universität. Die Technische Universität ist eine der beiden staatlichen Universitäten in Kaliningrad mit ungefähr 7000 Studenten. Die Universität ist uns von Anfang an sehr entgegengekommen, was die Aufnahme des Studiengangs anbelangt, auch in Deutsch. Wir hatten erst Gespräche mit der Kant-Universität und die Kant-Universität wollte den Studiengang auf Englisch machen. Und da der Studiengang finanziert wurde von 2 deutschen Stiftungen, der Robert-Bosch-Stiftung und der Möllgart-Stiftung, haben die Stiftungen gesagt, wir machen den Studiengang entweder auf Deutsch oder gar nicht. Und das war dann das Argument, an der Technischen Universität zu bleiben und wir fühlen uns dort auch sehr wohl.
Warum engagieren sich diese Stiftungen ausgerechnet in Königsberg?
Mager und Kurt Mölkert Stiftung, das ist eine kleine private Stiftung im Stifterverband für die deutsche Wissenschaft. Sie war in Kaliningrad-Königsberg seit vielen Jahren präsent. Sie hat verschiedene Stipendienprogramme durchgeführt, das Sabinus-Stipendium, das Albertina-Stipendium und die Bosch-Stiftung hat den Transformationsprozess in Mittel- und Osteuropa seit Anfang der 90er Jahre begleitet und die beiden Stiftungen wollten mit diesem Institut dauerhaft und nachhaltig in Kaliningrad präsent bleiben.
Muss man für das Studium beim Europa-Institut etwas bezahlen?
Das Studium ist kostpflichtig. Zunächst kann jeder teilnehmen, der ein abgeschlossenes Studium hat mit mindestens 4 Jahren. Bei uns studieren Germanisten genauso wie Juristen oder Ärzte oder Maschinenbauer. Wichtig ist ein erster berufsqualifizierender Abschluss. Das erste Semester studieren alle Studenten in Kaliningrad. Das Studium kostet inklusive Wohnheimplatz zurzeit 2000 Euro. Es gibt die Möglichkeit, Stipendien zu bekommen von der Konrad-Adenauer-Stiftung und von der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das zweite Semester studieren die Studenten dann in Wuppertal, an der Bergischen Universität Wuppertal, und bekommen dafür Studienstipendien des DAD. Also das zweite Semester wird finanziert.
Und wie sieht das Interesse aus?
Das Interesse ist groß und wächst ständig. Wir haben ungefähr 3 Bewerber auf einen Studienplatz. Wir können pro Jahr maximal 20 Leute aufnehmen. Das heißt, wir haben 50 bis 60 Bewerber. In den 10 Jahren haben wir mittlerweile ungefähr 200 Absolventen ausgebildet aus mittlerweile 22 Ländern.
Einer der ehemaligen Studierenden ist Georg Nagel aus Linz in Österreich. Was hat er studiert und was war die Motivation für das Studium in Königsberg?
Ursprünglich studiert Energie- und Umweltmanagement in einer kleinen Stadt im Osten Österreichs und bin auch jetzt in dem Bereich tätig. Warum in Königsberg, ist eigentlich leicht erklärt. Mein Interesse für Russland ist schon sehr alt und nachdem ich der russischen Sprache nicht so mächtig bin, wie es sein sollte, war das eigentlich die einzige Möglichkeit, in Russland zu studieren.
Warum dann auch gerade Europäistik? Wegen dem Management oder weshalb fachlich?
Ja, auch wegen dem Management, einfach die Beziehungen nach Russland ein bisschen aufzubauen, überhaupt mit europäischen Leuten zusammenzukommen, um hier auch vielleicht spätere Kontakte nutzen zu können.
Auch wenn sich manchmal nicht auf Anhieb etwas ergibt, der Kontakt zu den ehemaligen Kommilitonen ist wichtig.
Na, direkt nicht. Ich bin jetzt eben im ursprünglichen Studium sozusagen tätig, im Energiebereich und bin für die Planung von Heizwerken zuständig. Also so direkt hat sich noch nichts ergeben.
Aber die Chance, dass man sagt, ich kenne da jemanden, der jemanden kennt?
Das natürlich, ja. Ich habe auch eine russische Freundin, die habe ich eben kennengelernt, damals in Moskau, als ich gearbeitet habe. Von dem her eher im privaten Bereich.
Also Netzwerk-Alumni gibt es ja hier, ne?
Genau, deswegen schaue ich ja immer, dass ich bei diesen Alumni-Treffen dabei bin, hier jetzt in Polen. Letztes Mal waren wir in Wien. Und da kann man natürlich sehr gute Verbindungen knüpfen, wobei sehr viele der ehemaligen Studenten eher aus dem sprachlichen und geisteswissenschaftlichen Bereich kommen.
Unter den Studierenden unterrepräsentiert sind die Nachbarn aus Polen, findet Christian Welscher.
Leider hatten wir bisher nur 3 Studenten aus Polen. Trotz der Nähe ist es für Polen offensichtlich schwierig, die Vorstellung auf Deutsch einen Studiengang in Russland zu absolvieren. Die gehen dann lieber nach Europa und nach Deutschland.
Könnte nicht der seit 2 Jahren bestehende kleine Grenzverkehr zwischen den nördlichen Wojewodschaften Polens und dem Königsberger Gebiet interessierten polnischen Studierenden zugutekommen?
Der kleine Grenzverkehr ist eine Erfolgsstory, denke ich. Er wird sehr rege genutzt, aber er ist bisher, denke ich, ein reiner Wirtschaftstourismus. Also es werden bestimmte Zweige damit gefördert. Die Russen kaufen sehr gerne in Polen Lebensmittel, die Polen kaufen sehr gerne in Russland Benzin. Und das sind im Grunde die Zweige, die sehr stark frequentiert werden, genutzt werden. Dass jetzt der kleine Grenzverkehr auch Auswirkungen hat auf die kulturelle Zusammenarbeit, auf die universitären Kooperationen, auf Schulkooperationen, kann ich nicht sagen, würde ich aber jetzt erstmal eher kritisch einschätzen. Polen ist vielleicht insofern präsenter geworden, dass die polnische Sprache doch jetzt stärker unterrichtet wird in Kaliningrad. Das hat sich jetzt ein Zentrum eröffnet für die polnische Kultur und polnische Sprache. Es gibt auch verstärkt Interesse jetzt an Schulen, Polnisch zu unterrichten. Das kann ich schon sagen, aber dass jetzt durch den kleinen Grenzverkehr Polen sichtbarer geworden sind, Ausländer sichtbarer geworden sind, würde ich so nicht sagen.
Elena Leontjeva stammt eigentlich aus Sibirien und wohnt seit 2006 50 Kilometer von Königsberg, Richtung Moskau, wie sie sagt. Die Germanistin hat vor 7 Jahren am Europa-Institut Klaus Mehnert studiert und nutzt den kleinen Grenzverkehr seit dessen Anfang.
Ich habe sofort eine Karte für den Grenzverkehr beantragt, war überhaupt unproblematisch und ich finde es toll, dass es sowas gibt, dass man nicht so viele Formalitäten braucht, um ins Nachbarland zu kommen, um mal übers Wochenende hinzufahren oder zu irgendwelcher Veranstaltung. Oder na, Russen nutzen das natürlich auch viel zum Einkaufen. Bei uns nennt man diesen kleinen Grenzverkehr Benzin-Würstchentourismus, ja. Aber das ist nicht immer der Fall. Viele fahren auch, um so am Kulturleben von Polen auch teilzunehmen. Ich kenne also eine Gruppe von Frauen, sie fahren regelmäßig nach Danzig zur Oper und finden das einfach klasse.
Und wie sieht es mit den Polen aus, die nach Königsberg kommen? Ist das eher kulturell oder mehr wirtschaftlich?
Meine Einschätzung, das ist doch Benzin. Man sieht schon hin und wieder polnische Touristen, das ist ja natürlich, aber sagen wir nicht so viele wie deutsche Touristen. Aber an der Grenze, wenn man vorbeifährt, sieht man sehr viele, also polnische Autos. Ne?
Selbst wenn sie aus anderen Gründen nach Polen kommt, nimmt sie das Angebot und die Haltung der Polen zur russischen Kundschaft wahr.
Wir reisen nicht wegen die Shopping, also nach Polen. Natürlich unter anderem tut man das, aber das ist nicht das Hauptziel. In Polen ist man ohnehin grundsätzlich freundlich und ich denke, auf die russische Kundschaft hat man sich garantiert eingestellt. Dass man also sehr früh die Geschäfte auch mal sehr spät schließt und man orientiert sich schon an die russischen Feiertage. Wir versuchen immer so an den Werktagen also zu fahren, wo der Verkehr nicht so stark ist, wo man sagen wir nicht so viele Russen, nicht mehr Russen in Polen trifft als Polen. Aber von meinen Nachbarn und aus meinem Bekanntenkreis weiß ich, dass das wahrgenommen wird.
Das waren Teilnehmer des Alumni-Treffens des Europa-Instituts Klaus Mehnert in Königsberg Mitte Juni in Allenstein im Gespräch mit uns über das Europa-Institut, die Studiengänge und den kleinen Grenzverkehr. Mehr zum genaueren Nachlesen über das Institut finden Sie auf der Internetseite www.europastudien-kaliningrad.de.